Der Ritus von Aschkente dient schlicht und einfach dazu, Tod zu beschwören und zu binden. Studenten des Okkulten wissen, dass man ihn vergleichsweise einfach vollziehen kann. Nötig sind nur eine magische Formel, 3 kleine Holzstücke und 4 Kubikzentimeter Mäuseblut. Doch kein Zauberer, der seinen spitz zulaufenden Hut wert ist, würde etwas derart Unbeeindruckendes erwägen. Tief in ihrem Herzen wissen sie, dass eine magische Zeremonie nur dann taumaturgischer Würde gerecht wird, wenn sie von großen gelben Kerzen Gebrauch macht, nicht auf jede Menge Weihrauch und andere erlesene Kräuter verzichtet, mit 8 verschiedenen Kreidefarben auf den Boden gemalte Kreise benutzt und darüber hinaus auch einige große Kessel verwendet. Die 8 Zauberer standen an den Spitzen des großen Oktagramms, wankten von einer Seite zur anderen und sangen. Sie hielten die Arme ausgestreckt, so dass sich ihre Fingerspitzen berührten. Aber irgendetwas ging nicht mit rechten Dingen zu. Oh, sicher, im Zentrum des ausgesprochen lebendig wirkenden Oktagramms hatte sich eine Dunstwolke gebildet, aber sie wallte und wogte, weigerte sich hartnäckig Gestalt anzunehmen.
»Mehr Energie«, rief Albert. »Wir brauchen mehr magische Energie. Volldampf voraus!«
Kurz darauf formten sich Konturen im Nebel. Ein schwarzer Umhang, ein glühendes Schwert. Albert fluchte, als er das bleiche Gesicht unter der Kapuze sah. Es war nicht bleich genug.
»Nein«,
rief er, sprang ins Oktagramm und versuchte, das noch substanzlose etwas zu verscheuchen.
»Nicht du, nicht du!«
Und im fernen Zort vergaß Isabel ihre damenhafte Zurückhaltung. Sie ballte die Faust, kniff die Augen zusammen und schlug Mord ans Kinn. Die Welt um sie herum explodierte. In der Küche von Hagars Rippenhaus fiel die Bratpfanne zu Boden, und einige Katzen ergriffen die Flucht. Im großen Saal der unsichtbaren Universität geschah alles gleichzeitig. Das ist nicht ganz richtig. Die meisten Philosophen vertreten folgende Ansicht. Die kürzeste Zeitspanne, in der praktisch alles geschehen kann, umfasst 1000 Milliarden Jahre. Die Zauberer richteten eine gewaltige taumaturgische Kraft auf die Schattensphäre, und plötzlich bekam sie einen Fokus. Wie ein widerstrebender Korken, der sich mit einem jähen Plopp aus dem Flaschenhals löst, wie ein dicker Tropfen aus der umgedrehten Ketchupflasche der Ewigkeit, materialisierte Tod im Oktagramm und fluchte. Albert begriff zu spät, dass er sich innerhalb des magischen Rings befand, und versuchte hastig, ihn zu verlassen. Skelettene Finger hielten ihn am Saum seines Mantels fest. Die übrigen Zauberer, diejenigen von ihnen, die noch immer auf den Beinen standen und bei Bewusstsein waren, stellten verblüfft fest, dass Tod eine Schürze trug und ein Kätzchen in der Hand hielt.
»Warum musstest du alles ruinieren?«
»Alles ruinieren?«
wiederholte Albert und trachtete noch immer danach, den Rand des Oktagramms zu erreichen.
»Weißt du denn nicht, was der Junge angestellt hat?«
Tod hob den Kopf und schnupperte. Das Geräusch überlagerte alle anderen laut im Saal und brachte sie zum Schweigen. Es war ein Geräusch, das man am dunklen Rand von Träumen hört, das einen schweißgebadet und voller Entsetzen aus dem Schlaf reißt. Es war wie das leise Kratzen an der Tür des Grauens. Es war wie das Schnaufen jener besonderen Igelspezies, die Bäume zertrampelt und Lastwagen unter sich zerquetscht. Es war ein Geräusch, das man nicht zweimal hören will. Es gibt kaum jemanden, der es nur einmal hören möchte. Tod richtete sich langsam auf.
»Ist das ein Dank für meine Freundlichkeit, indem er meine Tochter entführt, meine Bediensteten beleidigt und aus einer Laune heraus die Struktur der Realität in Gefahr bringt? Oh, wie dumm von mir! Ich war viel zu lange ein Narr!«
»Herr, wenn du die Güte hättest, meinen Mantel loszulassen«,
begann Albert und hörte in seiner Stimme einen seltsamen, bittenden Unterton. Tod schenkte ihm keine Beachtung. Er schnippte mit den Fingern, es klang wie das Klappern einer Kastagnette, und die Schürze löste sich funkenstiebend auf. Das Kätzchen setzte er ganz behutsam ab und schob es mit dem Fuß beiseite.
»Habe ich ihm nicht die größte aller Gelegenheiten geboten?«
»In der Tat, Herr, daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen, Herr. Wenn du mich nun bitte...«
»Er konnte sich neue Fertigkeiten aneignen. Ich gab ihm einen Beruf mit Zukunft, einen Job fürs ganze Leben.
Du hast völlig recht, Herr. Bitte lass mich jetzt los!«
Alberts Stimme veränderte sich weiter, und aus gebieterischen Trompeten wurden wie klagende Piccolo-Flöten. Er klang flehentlich und entsetzt, doch es gelang ihm, Rincewinds Blick einzufangen.
»Mein Stab!« zischte er. »Wirf mir meinen Stab zu. Tod ist nicht unbesiegbar, während er im Kreis steht. Mit meinem Stab kann ich mich befreien.« »Wie?«
fragte Rincewind.
»Oh, wie sehr bedauere ich es nun, etwas nachgegeben zu haben, das ich in Ermangelung eines besseren Ausdrucks als Schwäche des Fleisches bezeichnen will.«
»Mein Zauberstab, du Idiot!«
kreischte Albert.
»Mein Stab!« »Ich verstehe nicht ganz.«
»Es war richtig von dir, mich wieder zur Vernunft zu bringen, Diener«, sagte Tod. »Lass uns keine Zeit verlieren.«
»Mein Star!«
Es kam zu einer Implosion, und ein Windstoß fauchte durch den Saal. Die Flammen der gelben Kerzen tanzten zur Seite und wuchsen in die Länge, bevor sie erloschen. Einige Sekunden verstrichen in völliger Lautlosigkeit. Dann ertönte die Stimme des Questors in Bodenhöhe.
»Es war sehr unfreundlich von dir, den Zauberstab einfach so zu verlieren, Rincewind. Erinnere mich daran, dich irgendwann streng zu bestrafen. Hat jemand Streichhölzer dabei?« »Ich weiß überhaupt nicht, was mit dem Stab passiert ist. Ich habe ihn nur an die Säule hier gelehnt und jetzt...« »Ugh!« »Oh!«
machte Rincewind.
»Eine zusätzliche Bananenration für den Affen«, sagte der Quästor ruhig.
Licht flackerte, und irgendjemandem gelang es, eine Kerze anzuzünden. Die Zauberer standen langsam auf.
»Nun, das soll uns allen eine Lehre sein«,
erklärte der Quästor und strich Staub und Wachs von seinem Umhang. Er blickte auf und rechnete damit, dass die Statue von Alberto Malich wieder auf ihrem Sockel stand.
»Ganz offensichtlich können auch die Gefühle von Denkmälern verletzt werden«, sagte er. »Wenn ich mich recht entsinne, habe ich als Student im ersten magischen Semester meinen Namen in... Nun spielt keine Rolle. Ich schlage hier und jetzt vor, wir ersetzen die Skulptur.«
Die anderen Zauberer schwiegen.
»Und sie soll, nicht aus Marmor bestehen, sondern aus Gold«,
fuhr er fröhlich fort.
»Mit kostbaren Edelsteinen geschmückt, so wie es dem ehrenwerten Gründer unserer Universität gebührt.«
Der Quästor überlegte kurz.
»Und um sicherzustellen, dass kein Student Gelegenheit bekommt, die neue Statue auf irgendeine Weise zu entwürdigen, wir stellen sie im tiefsten aller Keller auf.« »Und verriegeln anschließend die Tür«, fügte er hinzu.
Einige Zauberer begannen zu lächeln.
»Und werfen den Schlüssel weg?«
fragte Rincewind.
»Wir verschweißen die Tür«,
sagte der Questor. Er erinnerte sich an die geflickte Trommel und daran, wie viel Alberto Malich von körperlicher Ertüchtigung gehalten hatte.
»Und vermauern den Zugang«,
sagte er. Die Magier applaudierten.
»Und werfen den Maurer weg«,
jubelte Rincewind, der allmählich Spaß an der Sache fand. Der Questor bedachte ihn mit einem tadelnden Blick.
»Wir wollen doch nicht übertreiben«, sagte er.
In der Stille bewegte sich eine Düne, die etwas größer war als die anderen. Sie wölbte sich empor, und Sand rieselte beiseite. Zum Vorschein kam ein schnaubender, die lange Mähne schüttelnder Binky. Mord schlug die Augen auf. Leider gibt es kein geeignetes Wort, um die kurze Zeitspanne nach dem Erwachen zu beschreiben, während der das Bewusstsein nur warmes, rosarotes Nichts enthält. Man liegt in völliger Gedankenlosigkeit und spürt nur den vagen, langsam stärker werdenden Verdacht, dass sich all jene Erinnerungen heranschleichen, auf die man getrost verzichten kann. Sie sind wie eine mit feuchtem Sand gefüllte Socke, die von entschlossener Hand herumgeschwungen wird und genau auf die Stirn zielt. Mit ihnen einhergeht die kummervolle Erkenntnis, dass der einzige tröstende Aspekt einer wahrhaft entsetzlichen Zukunft in ihrer Kürze besteht.